Repräsentationssysteme und Submodalitäten. Eine Sinneswahrnehmung kann in mehrere Modalitäten, also Arten und Weisen, eingeteilt werden. Ein gesprochener Satz hat eine bestimmte Lautstärke, eine Geschwindigkeit, einen Rhythmus und so weiter. Submodalitäten helfen, eine Wahrnehmung zu präzisieren und damit genauer zu beschreiben. Im Folgenden hören wir uns die Submodalitäten mal etwas genauer an. In der Praxis ist es wichtig, auf die Signale unseres Gegenübers zu hören, sie zu sehen und auf unsere inneren Gefühle zu achten. Wie sind die Gesten unseres Gegenübers? Schnell oder langsam, flüssig oder abgehackt? Wie spricht er? Wie hört sich seine Stimme an? Auch die Wahrnehmung, die unser Gegenüber hat und uns schildert, ist wichtig. Sieht er oder sie die Welt grau oder bunt? Schmeckt alles fad oder riecht es unangenehm? Dies können wertvolle Hinweise auf die Verfassung unserer Klienten sein. Schauen wir uns im Folgenden die Repräsentationssysteme, die Submodalitäten und deren Ausprägung an. Beginnen wir mit visuell. Sie erinnern sich, Farcock. Es gibt die Farbigkeit. Ist es schwarz-weiß oder farbig oder bunt? Die Größe, groß oder klein? Die Entfernung, nah oder fern? Die Helligkeit, hell oder dunkel? Die Form, rund, quadratisch, unregelmäßig? Die Bewegung, ist es ein Standbild oder ein Film? Schnell oder langsam? Die Struktur, glänzend oder matt? Die Position, rechts, Mitte, links, oben, unten? Und die Dimension, zweidimensional, also flach, oder dreidimensional, also räumlich. Auditiv. Die Tonhöhe, tief oder hoch. Die Tonqualität, dumpf oder hell, schrill oder dröhnend, nasal. Die Lautstärke, laut oder leise. Die Melodie, melodiös, unmelodisch, monoton, harmonisch. Das Tempo, schnell oder langsam. Der Rhythmus, regelmäßig, unregelmäßig, treibend, schleppend. Und die Position, rechts, links, nah, fern. Kinästhetisch. Hier gibt es die Qualität, also entspannt oder angespannt, rau, glatt oder dumpf. Die Intensität, stechend, drückend, prickelnd, nass, trocken, hart, weich, stark, schwach. Die Temperatur, warm, heiß, kühl, eisig. Die Position, Kopf, Bauch, Brust. Und die Bewegung, langsam, schnell, kontinuierlich, stockend, vibrierend. Gustatorisch, der Geschmack. Hier gibt es an Submodalität die Qualität, süß, sauer, salzig, bitter, scharf, herb, ölig. Und die Intensität, stark oder schwach. Und schließlich olfaktorisch. Auch hier die Qualität, duftend, stinkend, rauchig, erdig. Und die Intensität, stark oder schwach. Und Sie hören schon an meiner Betonung, dass all diese Worte auf unterschiedliche Art und Weise gesehen, empfunden, gehört, geschmeckt, gefühlt werden können. Wir haben eben schon den Realus Daten kennengelernt. Das heißt, dass wir nicht alles, was wir wahrnehmen könnten, weil es in unserer erreichbaren Umgebung stattfindet, tatsächlich auch bewusst wahrnehmen. Bevor ein Reiz überhaupt in unser Bewusstsein gelangt oder auch nicht, wird er gefiltert in Form von Tilgung, Verallgemeinerung, Verzerrung. Im Folgenden beleuchten wir diese drei Formen etwas genauer, denn sie passieren sekündlich und sind für die Beratungspraxis von Bedeutung. Tilgung. Sie entsteht aus einer mangelnden Wahrnehmung der Welt. Nur ein Teil von dem, was von dem Standpunkt einer anderen Wahrnehmung vorhanden ist, wird wahrgenommen. Der Rest wird nicht bewusst aufgenommen. Er wird getilgt und erscheint zum Beispiel nicht in der Sprache. Ein Beispiel. Im Satz »Ich habe Angst« sind viele Umstände getilgt, die meine Angst ausmachen. Verallgemeinerung. Im besten Fall ziehen wir weitreichende Schlüsse aus einer oder mehreren Erfahrungen und lernen dadurch. Ansonsten generalisieren wir, das heißt, wir übertragen eine spezifische Erfahrung auf eine ganze Klasse von Erfahrungen. Der Satz »Niemand liebt mich« überträgt den Tatbestand, der vielleicht für einen oder einige wenige Menschen gelten mag, auf alle Menschen und bestätigt sich damit auch immer mehr von selbst. Und die Verzerrung, der sogenannte Bias. Wir wollen, dass die Welt plausibel ist, bestenfalls auch kontrollierbar. Dazu systematisieren wir unsere Wahrnehmung und erstellen Wenn-Dann-Muster. Wir beobachten die Welt, natürlich durch unsere Wahrnehmungsfilter, und schließen daraus. Da wir immer nur einen kleinen Teil der Realität zur Verfügung haben, kommt es bei diesen Schlussfolgerungen zu Verzerrungen. Und diese Verzerrungen, die nennt man auch Bias. Ein eindrucksvolles Beispiel ist das, was Rolf Dobelli The Swimmer's Body Illusion nennt. Auf der Suche nach einem geeigneten Sport findet ein Mann sich beim Schwimmsport gut aufgehoben, da dieser Sport zu der gewünschten Figur, einem breiten Oberkörper, führt. Zu spät stellt er fest, dass nicht etwa der Sport zu der entsprechenden Figur führt, sondern dass Menschen mit einer solchen Figur eher zu diesem Sport kommen. In der Praxis gilt es immer, die Aussagen eines Klienten zu hinterfragen und zu präzisieren. Oft sind es eben eingeübte Verhaltens- und Denkmuster, die eine Lösung verhindern. Die gilt es zu hinterfragen, zu unterbrechen und neu zu erarbeiten. Seien Sie dabei hartnäckig und fragen Sie so tief, wie es möglich ist. Zwingen Sie den Klienten nicht, aber fordern Sie ihn. Immerhin gilt es, neue Denk- und Verhaltensweisen zu finden. Nicht nur der Ton macht die Musik. Auch ein Wort wird nicht einfach als das aufgenommen, was es ist, nämlich ein geformter Laut, sondern es wird natürlich auch in seiner Bedeutung wahrgenommen. Selbst ein Fremdwort oder ein Wort in einer fremden Sprache bieten noch genügend Grundlage zur Spekulation oder Interpretation. In welchem Ton wird es gesprochen? In welcher Lautstärke? Mit welcher Betonung? In welcher Geschwindigkeit? Außerdem ist der Kontext, der Zusammenhang von großer Bedeutung. Das Wort schlagen bekommt so eine ganz andere Bedeutung, wenn Sie sich die beiden Sätze anhören. Ich schlage dich krankenhausreif. Oder ich schlage vor, wir heiraten. Genauso ist es bei den anderen Reizen. Die Farbe Rot alleine muss Sie nicht ängstigen. Es kommt darauf an, ob Sie sie in Form einer Rose oder Ihres eigenen Blutes wahrnehmen. Zudem hat jeder Mensch ein bevorzugtes Wahrnehmungssystem. Der eine nimmt Reize primär visuell wahr, der andere zieht es vor zu hören und der nächste muss Dinge in irgendeiner Form berühren oder spüren, innerlich wie äußerlich, um sie optimal aufzunehmen. Für die Kommunikation ist es sehr hilfreich, das bevorzugte Repräsentationssystem unseres Gegenübers zu kennen, denn nur so können wir gut kommunizieren und gewährleisten, dass er das, was wir ihm vermitteln wollen, auch aufnehmen kann. Exkurs, wenn die Wahrnehmung trügt. Es gibt viele Gründe für eine falsche Wahrnehmung. Sie können in organischen Störungen liegen, aber auch in Störungen der Gedanken oder in einer Mischung aus beidem. In allen drei Fällen nehmen wir die Welt nicht so wahr, wie die meisten anderen Menschen in unserem Umfeld sie wahrnehmen. Wir sehen sie heller oder dunkler, größer, kleiner, verschwommen oder verschoben. Solche Wahrnehmungsstörungen können bei Schädigung der Sinnesorgane auftreten, bei hohem Fieber, der Fieberwahn, bei einem Sonnenstich oder einer Gehirnerschütterung. Sie können ebenso Hinweis auf eine Schädigung im Gehirn sein, Tumore, Demenz etc. und müssen ärztlich untersucht werden. Neben diesen verzerrten Wahrnehmungen vorhandener Reize können aber auch Reize wahrgenommen werden, die gar nicht vorhanden sind, zumindest nicht für die anderen wahrnehmbar. Dann hören die Betreffenden Stimmen oder sehen Dinge, die so nicht existieren. Diese Phänomene nennt man Halluzinationen und sie sind für Sie als Beraterin auf Anhieb nicht unbedingt leicht feststellbar. Vielmehr können sie sich auch nur in kleinen Gesten zeigen, wenn ihr Klient beispielsweise immer kurz woanders hinschaut, weil von dort kommentierende Stimmen kommen. Depressive Menschen können fauligen Geruch riechen, der für andere nicht wahrnehmbar ist, oder Gift in Essen und Trinken schmecken, das nicht vorhanden ist. Das ist dann Teil ihrer Störung. Als letztes seien falsche Interpretationen der Realität zu nennen. Besonders bei Wahnerkrankungen kommt es vor, dass ihre Klienten ihnen plausible Geschichten über Verfolgungen oder Ähnliches erzählen, die allerdings nicht aus der Realität, sondern aus deren wahnhaften Denken stammen. Sie sind selbst für Fachleute schwer zu durchschauen und können meist erst durch Freunde oder Familienangehörige erkannt werden, die wissen, dass dies so nicht stimmen kann. In der Praxis muss unterschieden werden zwischen pathologischen, also krankhaften, und unbewusst verzerrten Fehlwahrnehmungen. Im Zweifelsfall ist es dienlich, eventuell Angehörige zu Rate zu ziehen. Falls sich der Verdacht erhärtet, dass es sich hier um eine psychische Störung handelt, scheuen Sie sich nicht, den Klienten an eine Fachklinik zu verweisen bzw. ihm zu empfehlen, seinen Arzt aufzusuchen. Ein behutsames Vorgehen ist an dieser Stelle äußerst wichtig. Äußern Sie keinen Verdacht oder gar eine Diagnose, sondern machen Sie deutlich, dass Sie dies zu seiner Sicherheit empfehlen, um möglichst sicher abzuklären, dass es sich hier um keine behandlungsbedürftige Störung handelt. Fassen wir mal zusammen. Wir nehmen die Umwelt durch unsere 5 Sinne wahr, wobei wir selektieren müssen, was wir wahrnehmen und wie wir es verarbeiten, da uns ansonsten die Flut der Reize erschlagen würde. Auch bevorzugen wir bestimmte Wahrnehmungskanäle, gleichwohl wir bei normaler Gesundheit natürlich mit allen Reizen umgehen können. Das Wahrgenommene wird schließlich interpretiert, je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, in welcher Verfassung wir sind und welche Erfahrungen wir mit den Reizen verbinden. Und schließlich reagieren wir auf die wahrgenommenen und interpretierten Reize, indem wir uns äußerlich verhalten. Allerdings kann unsere Wahrnehmung auch gestört sein, beispielsweise durch Erkrankungen der Sinnesorgane oder des Gehirns. Ebenso können Denk- und Wahrnehmungsfehler, psychiatrische Erkrankungen also, dazu führen, dass wir die Realität nicht mehr so sehen, wie sie ist. In diesem Falle ist professionelle Hilfe vonnöten, da auch unser Verhalten dann entsprechend gestört sein wird. Das führt uns zur nächsten Ebene dieses Kapitels.